Melodie Georg Joseph. Angelus Silesius ist der Deckname eines gewissen Johann Scheffler, ein sehr interessanter Mann, 17. Jahrhundert, war Doktor der Medizin und der Philosophie, ein hochgebildeter Gelehrter und ist mit ungefähr 25 Jahren katholisch geworden, das war ja alles evangelisch dort in der Gegend, ist katholisch geworden, er nannte sich Angelus Silesius in seinen Schriften. Er hat eine ganze Reihe verschiedenster wissenschaftlicher und poetischer Schriften hinterlassen. Angelus heißt Bote und Silesius heißt aus Schlesien. Er war aus Breslau zu Hause und nannte sich daher Angelus Silesius, der schlesische Bote. Er hat sich im Zuge seiner katholischen Theologie, er ist ein Priester geworden noch, da war er ungefähr 40 Jahre alt, hat sich also ständig mit theologischer Literatur befasst und kam auf die heilige Therese von Avila und ist von dort aus in die Mystik hineingewachsen, hat ein sehr viel gelesenes, damals bis heute sehr gültiges Werk mit dem Titel Heilige Seelen, Lust, das hohe Lied der Liebe zu Jesus Christus, ein ergreifendes Buch. Und von diesem Angelus Silesius stammen zwei Lieder in unserem Gotteslob. Das Lied 555 ist ein, ja, Sie dürfen es jetzt nicht missverstehen, wenn ich sage, ein Liebeslied an Jesus Christus. Und das andere, ein bisschen weiter, ich will dich lieben, meine Stärke, ist auch Angelus Silesius. Das sind also Texte. Und warum nehme ich das Lied am Anfang? Ich muss irgendwie versuchen, ihnen zu helfen, in eine Wirklichkeit sich zu versetzen, von der wir jetzt reden. Eine Wirklichkeit, die ihnen wahnsinnig schwerfällt. Je näher wir dem Ende der Apokalypse kommen, desto schwieriger wird es für sie, eine Art Realitätsbewusstsein zu gewinnen für das, wovon die Rede ist. Wir reden heute und nächsten Mittwoch von der Vollendung. Vollendung der Schöpfung und Vollendung des Menschen. Also von einer Zukunft. Wir haben aber keine. Sie und ich, wir leben in der Gegenwart. Da hilft uns gar nichts. Wir glauben ans ewige Leben, das ist aber reine Theorie. Für unser inneres Befinden hat das ewige Leben überhaupt kein Gewicht. Ich bin überzeugt, dass Sie ehrlich ans ewige Leben glauben, ich glaube auch. Und ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Aber ich muss Ihnen sagen, das muss ich mir eigens immer wieder bewusst machen und das muss ich mir ständig immer wieder als eine Botschaft, die an mich gerichtet wird, ins Gedächtnis rufen, weil wir sind auch mit unserem ganzen Glauben auf das Jetzt. Wir haben hier unseren Auftrag zu erfüllen, wir werden hier also verantwortlich für die Welt und für unsere Umgebung und für die Menschen um uns herum. Und das ist alles richtig, aber dass daneben also der Blick in die Zukunft uns völlig verloren gegangen ist, das können wir wahrscheinlich selber nicht recht ändern. Und wenn wir jetzt die ersten drei Strophen singen, da wird vom Himmel geredet, dieser Himmel ist in mir, er begehrt dich, seine Zier. Also dass das alles schon irgendwie angefangen hat, dass das gar nicht so also ein abruptes Neuwerden, sondern doch eigentlich schon irgendwo in seinen Grundprinzipien schon gegeben ist. Von der Herrlichkeit spricht die dritte Strophe deines Glanzes, Herrlichkeit. Wir werden heute dem Wort Herrlichkeit mehrmals begegnen in unserem Text. Und wenn Sie also jetzt bewusst diese drei Strophen mit mir singen, kann es sein, dass Sie allmählich also sich, wie gesagt, auf eine Wirklichkeit einstellen, die uns so entsetzlich fern liegt und doch die einzige ist, von der unser Leben einen Sinn hat. Wir stehen auf.
Morgenstern, der Himmel, der die Welt voll Freude macht.
Moment, dann bitte schön, halten Sie sich an die Noten. Nicht? Es gibt verschiedene Rhythmen für dieses Lied. Wir müssen einfach das singen, was da steht, sonst geht es durcheinander.
Morgenstern, der Himmel, der die
Leucht in meines Herzens.
Schau, dein Himmel ist in mir, er begehrt dich, seine Ziel, seine Licht, o mein Licht, komm, komm, in der Tag anbricht, komm, komm, in der Tag anbricht. Deines Glanzes Herrlichkeit übertrifft die Sonne weit.
Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde, mein Bemühen, Ihnen zu der Botschaft des heutigen Abends einen Zugang zu vermitteln, hat vielleicht noch eine gewisse Unterstützung in einem Lied. Lied, das diejenigen, die in der Nachkriegszeit, also den 60er Jahren in der katholischen Jugend waren, sicher noch in Erinnerung haben, mich brennt's in meinen Reiseschuhen. Da wird also gesungen davon, dass es Momente gibt, wo wir Menschen merken, dass alles im Fluss ist, dass die ganze, meine Existenz, die Existenz der Welt, also das, was dann die Naturwissenschaft die Evolution nennt, dass etwas im Werden, Werde-Welt ist ein Ausdruck, den Karl Rahner geprägt hat. Wir sind in einer Werde-Welt, wir sind nicht in einem statischen Weltbild, wie das 19. Jahrhundert sich die Welt vorgestellt hat. Statisches Weltbild, das heißt, ich stelle mir den Kosmos vor als eine Art Uhrwerk, ein Uhrwerk, das einmal konstruiert wurde, aufgezogen ist und jetzt abschnurrt. Nicht also, das war das statische Weltbild, ein bisschen natürlich simplifiziert, das statische Weltbild des 19. Jahrhunderts, des 18. Aber wir haben ein evolutionistisches Weltbild, also eine Welt, die in Entwicklung ist. Und von daher kommt also der Gedanke, ja, wohin geht diese Entwicklung? Und das ist in dem Lied schon im 19. Jahrhundert empfunden worden. Ist ja ein Eichendorff-Text. Der Text ist von Eichendorff, von dem Lied. Es brennt in mich, brennt in meinen Reiseschuhen fort mit der Zeit zu schreiten. Was wollen wir agieren nun vor so viel klugen Leuten? Agieren in der Sprache des 19. Jahrhunderts ist die Tätigkeit eines Schauspielers. Also wir sind auf einer Bühne. Die Welt ist eine Bühne. Du und ich, wir sind alle Schauspieler. Wir spielen hier ein Stück. Du hast eine kleine Rolle, ich habe eine kleine Rolle. Wir sind im Grunde nur Statisten. Aber es ist also irgendwie vergleichbar einem großen Welttheater. Was wollen wir agieren nun vor so viel klugen Leuten? Es hebt das Dach sich von dem Haus und die Kulissen rühren und strecken sich zum Himmel raus. Stromwälder musizieren, also plötzlich merken wir, es ist kein Haus, kein Theater, in dem wir sind. Das Dach ist weg, die Kulissen sind weg, das Dach ist der Himmel, die Kulissen ist die Natur, sind die Berge, sind die Wälder. Stromwälder musizieren, das Orchester, also das ist unsere Bühne. Da gehen die einen müde fort, die anderen nahen behende, also eine Generation nach der anderen geht über diese Bühne, da gehen die einen müde fort, die anderen nahen behende. Das alte Stück, man spielt sofort und kriegt es nie zu Ende. Und keiner kennt den letzten Akt. Von allen, die da spielen, nur der da droben schlägt den Takt. Weiß, wo das hin will zielen. Erst im letzten Akt zeigt sich, was es mit dem Stück auf sich hat. Ob es eine Tragödie wird, wo am Schluss alle tot am Boden liegen, wie beim Shakespeare, oder ob ein Happy End herauskommt, eine plötzliche Lösung des ganzen Knotens. Keiner kennt den letzten Akt von allen, die da spielen. Nur der da droben schlägt den Takt, weiß, wo das hin will zielen. Und jetzt stellen Sie sich den Jammer vor, wenn du wohl weißt, dass das alles eine Sache des Werdens, eine Sache in Entwicklung ist, das weiß heute jeder Volksschüler im Grund schon oder spätestens in der Hauptschule hört er was vom Urknall und von der Urexplosion und von der Urmaterie und vom Uratom und was da alles also für Hypothesen existieren, wie die ganze Geschichte begonnen hat. Man weiß, dass es begonnen hat. Man weiß aber nicht, wo es hingeht. Das weiß man nicht. Es sei denn, du kennst Gott, soweit halt sowas gesagt werden kann. Dann wirst du so wie der Eichendorf sagen, nein, wir haben keine Ahnung, wir haben keine blasse Ahnung, wo der Laden hinrennt. Aber ich weiß einen, der dafür verantwortlich zeichnet. Der da drum schlägt den Takt, weiß, wo das hin will. Ziel, das genügt mir. Ich verlasse mich darauf, dass das gut ist. Aber wenn du das nicht hast, wenn Gott für dich eine Worthülse ist und sonst nichts, keine Realität, kein Du, kein Bezugspunkt, wenn Gott in deinem Leben keine Rolle spielt, dann gehst du in, ja, in das Nichts, in das Fragezeichen, wohin? Und wenn du die Kollektivneurose unserer Zeit bei den Psychoanalytikern zu studieren anfängst, kommst du drauf, dass da tief in der Wurzel des unbewussten Lebens unserer Generation, deswegen heißt es ja Kollektivneurose, weil es gibt nicht nur das Seelenleben des Einzelnen, es gibt auch das Seelenleben einer Generation, einer Zeit, einer Kultur. Und in unserem Seelenleben ist die Frustration, die existenzielle Frustration, wie sie Viktor Frankl definiert hat, Frustration, Frustra ist Vergeblichkeit. Vergeblichkeit dieses ganzen Unternehmens, die sagt, dieses ganze Theater, dieses Welttheater, so amüsant ist es schließlich nicht. Was soll das Ganze? Ja, keiner kennt den letzten Akt. Und weil er auch den nicht kennt, der den Takt schlägt, deswegen Frustration. Das Achselzucken zahlt sich nicht aus. Vielleicht sind diese Überlegungen ein bisschen als eine Hilfe, dass Sie mit dem was anfangen können, wenn ich Ihnen jetzt mit zwei Bildern komme, die uns heute und nächsten Abend beschäftigen werden. 21. Kapitel, Vers 1 und 2. Ich sah den neuen Himmel und die neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt von Gott als neues Jerusalem aus dem Himmel herniederschweben, ausgestattet wie eine Braut, geschmückt für ihren Gemahl. Zwei Themen. Ich sah den neuen Himmel und die neue Erde, Vollendung des Kosmos. Ich deute das nur an, das ist das Thema vom nächsten Abend ausführlich. Hier wird es nur quasi als Überschrift über den Schluss der Apokalypse, über das 21. und 22. Kapitel. Thema dieser zwei Kapitel, erstens der neue Himmel und die neue Erde, also die Vollendung des Kosmos. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, also das, was wir jetzt kennen, vergeht. Die Gestalt dieser Welt vergeht, kennen Sie vielleicht aus den Paulusbriefen. Die Gestalt vergeht, nicht die Welt, die Gestalt dieser Welt. Wir wissen ja, dass es Umwandlungen gibt. Es gibt nicht ein Aufhören einer Wirklichkeit, es gibt nur Umwandlungen. Du kannst einen Berg Holz verbrennen, dann ist das Holz weg, aber dafür ist Wärme und Licht entstanden. Nicht? Also es gibt Umwandlung von Materie in Energie, Umwandlung von Materie in Licht, aber nicht ein Aufhören. Das Zu-Nichts-Werden kennt die ganze Schöpfung nirgendwo. Das weiß auch der Physiker. Es gibt nur Umwandlungen. Und so ist also auch die Welt, nicht die Welt hört nicht auf, sie wird nicht zu einem Nichts, sondern sie vergeht. Die Gestalt dieser Welt vergeht, so wie deine Kindheit vergangen ist, aber du hast nicht aufgehört, du bist erwachsen geworden. Aber die Kindheit ist vergangen. Und so ist die Gestalt dieser Welt, in der wir uns befinden, eine vergängliche Gestalt, da brauchen wir jetzt noch nicht näher darüber reden. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, das Meer ist nicht mehr. Da ist sicher nicht gemeint, dass also das Meer als Objekt aufhört, weil es von Gott geschaffen ist, kann es nicht aufhören. Gott widerruft sein Schöpfungswort nicht. Es kann nur verstanden werden, dieser Satz, das Meer ist nicht mehr. Wenn Sie Meer als Symbolwort nehmen, wie es ja in den Psalmen häufig vorkommt, Symbol der Vergänglichkeit. Weil es ja das seltsame Phänomen aufweist, dass es nie ruhig ist. Es ändert sich ununterbrochen, nicht? Es ist nie das Meer, ein See, ein Teich, kann also eine spiegelglatte Fläche und kann ganz, ganz ruhig sein. Das Meer ist nie ruhig. Und deswegen ist es also Symbol der Vergänglichkeit. Das ist sicher gemeint, wenn es heißt, das Meer ist nicht mehr. Sie haben sich ja jetzt schon, soweit Sie an den Abenden gekommen sind, sicher schon ziemlich hineingehört in diese Symbolsprache und können schon also ein bisschen leichter mit dieser Darstellungsweise was anfangen. Und das zweite Bild, also das erste Bild, der neue Himmel und die neue Erde, das wird uns nächsten Mittwoch beschäftigen, das zweite Bild, und ich sah die heilige Stadt. Stadt, das ist eine Ansammlung von Menschen. Das sind also jetzt ist die Menschheit. Die heilige Stadt, die vollendete Menschheit, die erneuerte Menschheit, die geheiligte Menschheit. Ich sah die heilige Stadt von Gott als neues Jerusalem aus dem Himmel herniederschweben, ausgestattet wie eine Braut, geschmückt für ihren Gemahl. Und jetzt müssen sie alles wegstreichen und alles kassieren, was sie über die Beziehung der beiden Geschlechter wissen. Weil das ist also für uns so wahnsinnig schwierig, die Brautpoesie des Alten und Neuen Testaments nachzuvollziehen, was das alles nicht gibt in unserem Erfahrungsbereich. Ich möchte mich da jetzt gar nicht in dieses Thema verlieren, mich quält es also als einen Priester, der ein Leben lang Jugendseelsorge betrieben hat, also mich quält das entsetzlich, dass die heutigen Burschen und Mädchen gar nicht wissen, was das ist, die junge Liebe. Sie ahnen es nicht. Sie gehen mit 14 ins Bett zum ersten Mal und damit ist die Sache erledigt. Damit haben sie alles erfahren, was sie wissen wollen. Aber ein bisschen, wie gesagt, das können wir nicht jetzt, das Thema. Nur müsste man wenigstens versuchen, als Erwachsener, der vielleicht ein bisschen weiter sieht als unsere heranwachsenden Halbwüchsigen, dass mit der Symbolik Brautbräutigam etwas vom Schönsten ausgesagt wird, was es unter Menschen überhaupt gibt. Und ich muss Gott sei Dank sagen, dass ich es erlebt habe. Ich habe eben, wie ich sagte, mein Leben lang mit Jugendseelsorge zu tun gehabt und habe also solche Begegnungen kennengelernt und an ihnen beteiligt gewesen. Und ich weiß auch, dass aus einer solchen Begegnung Bursch, Mädchen eine bräutliche Begegnung werden kann, so wie sie die Propheten des Alten Testaments kennen und wie es dann das Evangelium kennt und wie es die Apokalypse kennt. Eine bräutliche Begegnung, die dann schließlich zum Einswerden in Liebe führt. Und das müssen Sie also für diese Texte immer wieder im Auge behalten. Die bräutliche Begegnung ist Hinführung zur Ehe. Gekommen ist die Hochzeit des Lammes, haben wir im 19. Kapitel gelesen. Und wie dort heißt, gekommen ist die Hochzeit des Lammes, bricht das Halleluja durch, wenn Sie sich noch erinnern. Ich sagte Ihnen, der einzige Text der ganzen Bibel des Neuen Testaments, wo das Halleluja drinsteht. Das Halleluja, die Hochzeit des Lammes wird besungen. Und manche von Ihnen erinnern sich an das Buch mit sieben Siegeln von Franz Schmidt, das Oratorium, wo das Halleluja nicht enden will, wo dieses Halleluja aus einem Jubel hinaus sagt. Worüber Jubel? Hochzeit des Lammes. Das Lamm, Symbol für den Erlöser, er feiert Hochzeit. Wessen mit wem? Die Hochzeit Gottes mit der Schöpfung. Die Hochzeit Gottes mit den Menschen. Was ist Hochzeit? Hochzeit heißt eins werden in Liebe für immer. Das ist der Begriff Hochzeit in der Bibel. Das ist also das Thema. Vers 1 und 2, die zwei Bilder werden besprochen, der neue Himmel und die neue Erde und die Hochzeit des Lammes. Dabei kommt heute jetzt am heutigen Abend kommt eben das zweite Thema. Ich sah die heilige Stadt von Gott als neues Jerusalem aus dem Himmel herniederschweben, ausgestattet wie eine Braut, geschmückt für ihren Gemahl. Jetzt von Vers 3 bis 7 kommen einzelne Zitate aus der Prophetenliteratur des Alten Testaments, also eine Art Prolog. Das Thema, das heute zu besprechen ist, die Braut des Lammes, das neue Jerusalem, die Braut des Lammes, beginnt erst mit dem Vers 9. Bis zum Vers 9 sind, wie gesagt, so eine Art Prolog, Texte, die für den damaligen sehr bekannt waren, geläufig waren, Prophetentexte, die das Ganze also beleuchten. Wenn es da heißt, eine laute Stimme vom Throne hörte ich rufen, siehe, Gottes Zelt unter den Menschen, er wird unter ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein, und er wird Gott mit ihnen sein, er wird jede Träne von ihren Augen trocknen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Jammer, noch Mühsal, denn das Erste ist vergangen. Da haben Sie also eine erste Stimme. Wir haben hier im Vers 3 eine laute Stimme vom Thron, ein anonymer Sprecher. Und dann haben Sie in Vers 5, wer auf dem Throne sitzt, sprach. Da wissen wir, wer da spricht und wer da redet. Aber nun, die anonyme Stimme ruft einfach, jetzt erfüllt sich die uralte Sehnsucht. Gott zeltet unter den Menschen. Seht das Zelt Gottes unter den Menschen. Zelt heißt lateinisch Tabernaculum, davon kommt unser Tabernakel, wo Gott zeltet unter den Menschen. Und wenn er unter ihnen zeltet, gesellt er sich zu ihnen. Er gehört zu ihnen und sie gehören zu ihm. Es ist also die Erfüllung einer Sehnsucht, meine Freunde, die durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Wir könnten jetzt anfangen mit Psalmentexten, die von der brennenden Sehnsucht des Volkes Israel nach dem Einssein mit Gott, nach dem Beisammensein mit ihm, nach dem Wohnen Gottes unter ihnen und dann die prophetische Verheißung des Immanuel, er wird kommen, der Immanuel, das heißt auf Deutsch Gott mit uns, das heißt nicht, dass man Jesus so rufen wird, Jesus ist nie Immanuel gerufen worden, im ganzen biblischen Sprachgebrauch ist Name eine Bezeichnung des Wesens, deswegen haben wir mindestens 20 Namen im Alten Testament für den kommenden Messias, einer dieser Namen ist Immanuel. Sein Kommen wird also bewirken, wird bedeuten, dass nun das Einswerden des Menschen mit Gott, dass das nun beginnt. Gott kommt zu ihnen. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen, es kann nur Gott zum Menschen kommen. Und das beginnt. Seht, Gottes Zelt unter den Menschen, er wird unter ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein. Und er wird Gott mit ihnen sein, da haben sie schon die Universalität dieser Berufung. Sie wissen, dass ich also sehr stark aus den biblischen Begriffen und Vorstellungen lebe, weil ich eben sehr viel solche Bibelkreise halte. Deswegen werden Sie jetzt sich nicht wundern, wenn ich sage, dass ich damals, wie am 27. Oktober der Papst in Assisi mit den Vertretern der Weltreligionen beisammen war, dass ich automatisch an diese Stelle gedacht habe. Seine Völker. Da waren wirklich also die Völker der Erde, da waren nicht nur die Christen vertreten, ob sie jetzt orthodoxe oder anglikanische oder reformierte oder was für Christen. Nein, da waren auch die Buddhisten und die Mohammedaner und die Juden und die Shinto-Anbeter und die Indianer mit der Friedenspfeife. Es war erschütternd, es war unglaublich war das. Für jemanden, der so ein bisschen diese großen Bilder der Zukunft kennt, wo die Völker wallfahrten nach Zion und wo die Völker, wo er unter den Völkern zeltet, Gottes Zelt unter den Menschen, er wird unter ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein. Und er wird Gott mit ihnen, Immanuel heißt das auf Hebräisch, wird er sein. Und in dem Moment, wo Gott mit mir und ich mit Gott, wissen Sie, was dann passiert? Dann hört automatisch alles Gottwidrige auf. Es kann keine Träne mehr geben. Er wird jede Träne von ihrem Auge trocknen, der Tod wird nicht mehr sein, weil Gott ist das Leben. Und zwar das Leben vor allem im geistigen Sinn, nicht im biologischen, sicher auch im Sinn von lebendig sein, aber es ist vor allem die Entfaltung der ganzen Möglichkeiten, wissen Sie, und unser Seelenleben ist ja so gut wie nicht entfaltet, wenn Sie irgendwann einmal echte große Höhepunkte in Ihrem Leben gehabt haben, manche Leute haben nie einen Höhepunkt. Dann ahnen Sie vielleicht, was an Potenz, an seelischer Potenz, an Erlebnisfähigkeit in uns schlummert. Etwas, was sich erst dann zu erschließen beginnt, wenn wir tatsächlich in diese Einigung mit Gott bewusst hineinwachsen. Er wird jede Träne von Ihrem Auge trocknen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Jammer, noch Mühsal, denn das Erste ist vergangen. Das Erste, es hat darin bestanden, dass Gott seine Schöpfung mehr oder weniger dem Menschen übergeben hat. Das war die Bewährung des Menschen, die Entscheidung des Menschen, das ist der Sinn dieser Übergabe. Aber nun nimmt Gott die Schöpfung an sich, es verwirklicht sich das, wofür das Ganze gedacht ist. Das Ganze hat nur den Zweck, Gott hat die Schöpfung nur deswegen ins Dasein gerufen, damit sie teilhat an seiner Herrlichkeit. Und bei diesen Zitaten, wie gesagt, bis zum Vers 8, wird, heißt dann weiter, das ist eine interessante Stelle jetzt, weil es die einzige Stelle in der ganzen Apokalypse ist, wo Gott selber redet. Bis sonst, wenn sie schauen, heißt es immer, entweder einer sprach oder es wird ein Engel redet. Aber dass Gott selber redet, ist hier die einzige Stelle. Der auf dem Throne sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und da kommen wir, wissen Sie, in einen Traum hinein. In einen Traum, von dem wir gerade in unserem Kreis hier öfters geredet haben, aber von der negativen Seite. Wir haben davon geredet, was haben wir aus der Schöpfung gemacht, was haben wir aus der Welt gemacht, was haben wir aus der Ehe gemacht, was haben wir aus den Familien gemacht, was haben wir an dieser Welt herumgepfuscht und sie ruiniert bis ins Innerste hinein. Vorgestern war in der Presse ein Artikel, also ich war fassungslos, wo die amerikanischen Verhältnisse geschildert werden. Es war die Besprechung eines Buches, wo es dort heißt, dass in naher Zukunft die Vermehrung der Menschen mit Sexualität überhaupt nichts mehr zu tun haben wird. Das wird alles medizinisch gemacht werden. Die Menschen werden die Sexualität für ihre Lustbefriedigung verwenden, aber die Kinder werden alle, also im Labor werden die genau, also nach den verschiedenen Gesichtspunkten der Erbbiologie wird das alles also genau manipuliert werden. Nicht? Und da sind die Dinge geschildert, die in Amerika schon gang und gäbe sind, von den Samenbanken angefangen. Nicht? Und wenn wir also sehen, was da geschieht und was der Mensch aus dieser Schöpfung macht, was aus der Welt geworden ist und was also da hemmungslos weitergeht. Und denn eines Tages ist das zu Ende und dann nimmt er die Schöpfung in die Hand, siehe, ich mache alles neu. Und von der Seite her werden Sie auch verstehen, warum für mich persönlich eines dieser Pfingstgebete immer wieder eine ganz entscheidende Rolle spielt, wo es dort heißt, sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen werden und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dieses geschändete Angesicht, dieses Angesicht, das zur Fratze geworden ist, zur abscheulichen, gemeinen, widerlichen Fratze, zur Karikatur, wo man höchstens lacht, das ist das Angesicht der Erde geworden. Sende aus deinen Geist und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Der auf dem Throne sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und weiter, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Denn dir klingt das ja ganz fantastisch. Nicht, wenn du nicht eine lebendige Beziehung zu Gott hast, sind das ja irgendwelche Phrasen, mit denen dir das serviert. Versuch dich doch in die Realität eines Gottes hineinzudenken. Wenn das Wort Gott für dich mehr ist als eine Worthülse, dann müsstest du sagen, ja, das kann ja gar nicht anders sein. Dass er sich seine Schöpfung von uns versauen lässt, das kann doch nicht sein. Wenn er seine Schöpfung gewollt hat und dass diese Schöpfung gut sei und dass der Mensch sein Abbild sei, dann wird das eines Tages sein. Anders ist es ja gar nicht vorstellbar, sonst ist er ja nicht Gott, sondern eine Fantasievorstellung. Schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und zu mir sprach er, es ist geschehen. Geschehen, Sie erinnern sich, der erste Satz der Apokalypse, Offenbarung dessen, also was geschehen muss. Da ist Geschichte Thema der Apokalypse, nun ist Geschichte vorbei. Es ist passiert, ich habe euch die Chance gegeben. Ihr habt sie vielleicht genützt, vielleicht habt ihr sie versagt. Aber eure Zeit ist abgelaufen. Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Haben wir auch im ersten Kapitel gelesen. Ich bin das A und das O, heißt es in der musikalischen Fassung bei Franz Schmidt. Also Alpha und Omega, erster und letzter Buchstabe des Alphabets des Griechischen, also ich bin der Anfang und ich bin auch das Ziel. Ich habe das letzte Wort. Das erste Wort habe ich und ich habe das letzte Wort. Anders ist es nicht vorstellbar, meine Freunde. Wenn Ihnen Gott eine echte Realität ist, müssen Sie sagen, ja, es kann nur so sein. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und wer wird teilhaben an dieser Verwirklichung des Urplanes, an dieser Vollendung aller Schöpfung, wer wird teilhaben? Zwei Kategorien werden genannt. Dem Dürstenden will ich aus Gnaden geben vom Quellwasser des Lebens. Der Sieger wird dies erben. Ich will ihm Gott sein und er soll mir Sohn sein. Die Dürstenden, das sind die, die ihrer Seele Raum gegeben haben. Diese Seele, die ja irgendwo weiß, dass Sattsein und Warmhaben nicht alles ist. Dass irgendwo eine Sehnsucht ungestillt dämmert in dieser Seele, wenn sie noch so verschüttet, noch so verdrängt ist, dann und wann bricht sie einfach, elementar bricht sie durch die Sehnsucht. Leben, Freude, Schönheit, Liebe, das alles, was in dem Wort Licht zusammengefasst ist. Dem Dürstenden will ich aus Gnaden geben vom Quellwasser des Lebens. Das ist die eine Kategorie, die also teilhaben wird an diesem kommenden Reich. Und die zweite Kategorie sind die Sieger. Der Sieger wird dies erben. Ich will ihm Gott sein und er soll mir Sohn sein. Es ist nun dieses Leben, in das wir gestellt sind, eine Auseinandersetzung. Jeder von uns muss selber entscheiden. Das kann uns niemand abnehmen. Niemand. Der liebste Mensch muss dich allein lassen in der Unterscheidung, in der Entscheidung zwischen Gut und Böse. Du musst Ja oder Nein sagen. Zu Gott Ja oder Nein, zum Guten Ja oder Nein. Zum Auftrag, den du bekommen hast, ja oder nein, das kann dir kein Mensch abnehmen. Und in dieser Spannung, in dieser Auseinandersetzung, in diesem Kampf, musst du ein Sieger sein. Dem Sieger will ich dies. Der Sieger wird dies erben, ich will ihm Gott sein und er soll mir Sohn sein, wobei sie sich jetzt an den Paulustext erinnern sollten aus dem Römerbrief und aus dem Galaterbrief. Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns fürchten müssten, sondern den Geist der Kindschaft, indem wir rufen, Abba, Vater. Und wenn Sie sich erinnern, ich habe es Ihnen, glaube ich, einmal etwas ausführlicher erklären können, dass dieses Wort Abba ein Zärtlichkeitsausdruck ist von einer solchen Innigkeit und Intimität, dass er unübersetzbar ist. Im Griechischen Neuen Testament steht Abba, steht das aramäische Wort. Es gibt kein griechisches Wort, es gibt auch kein deutsches Wort, um Abba zu übersetzen. Abba ist eine Verkleinerung des Wortes Ab. Ab heißt Vater und die Verkleinerung ist Abba. Und bei uns sind auch Verkleinerungen immer eine Zärtlichkeitsform. Wenn ich sage Väterchen statt Vater, ist das eine Zärtlichkeit, nicht? Nur haben wir keine Verkleinerungsform, die annähernd die Innigkeit und Intimität und Liebeserfülltheit ausdrückt in dem Wort Abba liegt. Und das ist hier gemeint, wenn es heißt, der Sieger wird dies erben, ich will ihm Gott sein und er soll mir Sohn sein. Vers 8, da sind jetzt die Sieger genannt und die anderen, die nicht gesiegt haben, heißen hier die Feiglinge. Den Feiglingen jedoch und den Ungläubigen, den mit dem Greuel behafteten, den Mördern und Unzüchtigen, den Zauberern, Götzenanbetern und allen Lügnern, wird ihr Teil im Pfuhle, der von Feuer und Schwefel glüht. Das ist der zweite Tod. Der Pfuhl von Feuer und Schwefel, zweiter Tod, kann ich nicht wiederholen, haben wir voriges Mal besprochen. Aber die Aufzählung der Verlorenen. Feiglinge, das sind die Leute, die in der Verfolgung umgefallen sind. Sie müssen bedenken, dass das natürlich genau mit Hinblick auf die damaligen Leser gesagt wird. Welche großen Anfechtungen, welche großen Entscheidungen sind für die Generation, als die Apokalypse geschrieben wurde, aktuell gewesen. Und das Aktuellste war das Durchhalten in der Verfolgung. Und die Feiglinge sind die, die in der Verfolgung vom Glauben abgefallen sind. Den Feiglingen jedoch und den Ungläubigen, das dürften wahrscheinlich die Juden sein. Denn die Juden waren zur Zeit, also der Apostel, bald nach der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn, waren sie ja zu einem großen Teil sehr zu haben für Christus. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass ein großer Teil der Priester von Jerusalem die Taufe sich hat taufen lassen und also Christen geworden sind. Und dann in den 50er, 60er Jahren hat sich das gewendet, da haben sich die Juden wieder zurückgezogen, auch zum Teil die Juden Christen schon getauft waren, wieder zurückgezogen auf den Mose und auf den alten Bund und sind zu einer ungeheuren Aggressivität, haben sie sich entwickelt gegen die junge Kirche. Und das kann sein, dass die gemeint sind hier, den Feiglingen jedoch und den Ungläubigen, den mit dem mit Gräuel behafteten, das ist entweder der Götzendienst, weil das, der Gräuel an heiliger Stätte wird bezeichnet, wie man ein Zeus-Bild in den Tempel in Jerusalem hineingestellt hat, eine Zeus-Statue, also wo der Tempel in Jerusalem geschändet wurde zum Götzentempel. Das ist das, der Ausdruck Gräuel, aber ob das hier unbedingt auch gemeint ist, das möchte ich offen lassen. Den Mördern, den Unzüchtigen, den Zauberern, das ist also bekannt, was das alles ist, wobei die Zauberer wahrscheinlich mit dem Dämonendienst zu tun hat. Die Dämonenverehrung war ja sehr häufig damals, genauso was es bei uns wieder gibt. Die Götzenanbeter und alle Lügner, wobei Lüge in der ganzen Johannesliteratur, das ist also das Evangelium, die Johannesbriefe und die Apokalypse, Lüge, die Seinslüge, nicht die Wortlüge, sondern die Seinslüge ist. Die Wortlüge, wenn ich also mit einem Wort was Falsches sage, wenn ich sage, heute ist Donnerstag, das ist eine Lüge, weil heute was nicht stimmt. Nicht also, wenn ich mit einem Wort etwas sage, was mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Wenn aber nicht mein Wort, sondern meine Existenz, mein Sein mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, dann ist es eine Seinslüge. Und das Sein besteht in seiner Grundstruktur darin, dass Gott Gott ist und ich ein Geschöpf bin. Und wenn ich also Geschöpf bin, habe ich seinen Willen zu tun, bin ihm untertan. Wenn ich versuche, den Willen Gottes zu erfüllen, bin ich in der Wahrheit. Und wenn ich so tue, als könnte ich machen, was ich will, bin ich in der Lüge. Deswegen ist der Satan, Wahrheit ist nicht in ihm, er ist der Vater der Lüge, heißt es im 8. Kapitel bei Johannes. Also das ist hier, das sind die Lügner, die den Dienst Gottes verweigern. Das ist die große Lüge des westlichen Menschen. Der autonome Mensch lebt in der Lüge. Denn er tut so, als könne er machen, was er wollte, und als wäre er selbst Gesetzgeber. Und jetzt mit Vers 9 beginnt dann der eigentliche Hauptteil, wie ich Ihnen sagte, zwei Bilder, das eine Bild der neue Himmel und die neue Erde und das zweite Bild die heilige Stadt, das neue Jerusalem, ausgestattet wie eine Braut. Und das beginnt jetzt, Vers 9. Nun kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen angefüllt mit den sieben letzten Plagen trugen, und sprach zu mir, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die erhabene Frau. Wenn Sie den Ausdruck hören, die erhabene Frau, müssten Sie sich automatisch erinnern an Kapitel 12, Vers 1. Die erhabene Frau, die am Gebären ist und sie gebiert den Knaben und der Drache steht vor ihr, um das Kind zu verschlingen. Nicht, da haben Sie die Kirche, die Christus ununterbrochen in die Welt hineingebiert, diese erhabene Frau. So ist also jetzt die Braut des Lammes. Wie gesagt, es geht um die Vollendung. Diese Vollendung besteht in der Hochzeit. Und Hochzeit heißt eins werden in Liebe für immer. Aber wer ist der Partner dieser Hochzeit? Die Braut des Lammes, wir werden dann sehen, wenn wir es da durchbesprechen, das ist also primär ist es das Gottesvolk, das neutestamentliche Gottesvolk, also die Kirche. Aber über dieses, Sie werden es dann merken aus dem Text, über dieses Gottesvolk hinaus, ich glaube, ich habe Ihnen am letzten Mittwoch das aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Erinnerung gerufen, von dieser abgestuften Zugehörigkeit zur Kirche. Dass also Kirche im sichtbaren Sinn, das sind wir die römischen Katholiken, die also um den Papst geschart sind. Aber dann kommen also diese konzentrischen Kreise, ich glaube, das habe ich letztes Mal Ihnen erklärt, wie also Kirche der Sauerteig ist, der den ganzen Teig oder den ganzen Backtrog durchsäuert. Kirche, dieses Salz, das die ganze, Salz der Erde, das die ganze Speise schmackhaft macht. Kirche, dieses kleine Licht, das den ganzen Raum erhält. Sodass also Kirche in ihrer Ausstrahlung letztlich alle erreicht, die grundsätzlich das Ja zu Gott sprechen. Also die grundsätzliche Entscheidung positiv Gott gegenüber fällt. Das ist die Entscheidung des Gewissens. Und soweit also diese Menschen schuldloserweise fern sind vom Christentum und fern von der Kirche und fern von allem begreifen, das sind ja sehr viele, die gar nichts dafür können, auch bei uns, nicht soweit das also ohne persönliche negative Entscheidung ist, werden alle erreicht von dieser Ausstrahlung des Heils und der Heimholung und der Vergebung, diese Ausstrahlung, die eben vom Salz der Erde, vom Licht der Welt, vom Sauerteig in die ganze Welt hinausgeht. Das ist also hier gemeint. Und nun Vers 10, er entrückte mich im Geiste auf einen großen, hohen Berg. Bitteschön, das kann was anderes auch heißen, aber das Nächstliegende ist, dass du am Berg in eine ganz andere Seelenverfassung kommst. Unter ihnen sind sicher Bergwanderer, die das nachempfinden können, auf einem hohen Berg, wo die Niederungen mit ihrem Lärm und ihrer Alltäglichkeit und diesem Fliegenschwarm der Menschen und das alles fort ist, da fängt deine Seele an zu atmen. Und wenn deine Seele zu atmen beginnt, gehen dir Wirklichkeiten auf. Hast du Zugang zu Wirklichkeiten, die dir sonst völlig verschlossen sind. Weil das Organ, mit dem du bestimmte Bereiche des Wirklichen erkennen kannst, ist die Seele, nicht das Hirn. Und schon gar nicht das Greifen, die Hände, die Sinne. Nein, Seele. Seele und Hirn ist ja lange nicht dasselbe. Der Verstand, das Hirn ist ein Teil deines Seelenlebens, aber nicht der wichtigste. Und so ist also vielleicht der hohe Berg Hinweis, wenn deine Seele ganz wach ist, dann kannst du vielleicht begreifen, was dir jetzt gezeigt wird. Dieses Bild, diese innere Erfahrung, die dem Johannes geschenkt wird. Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die vom Himmel herniederschwebte von Gott im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Ihr Glanz glich einem überaus herrlichen Steine, kristallenem Jaspis. Der kristallene Jaspis, das ist das, was wir den Diamanten nennen. Also der kostbarste aller Steine genügt gerade noch, um etwas auszusagen von dem Begriff Herrlichkeit. Da ist also jetzt die erlöste Menschheit, die Kirche als Inbegriff der erlösten Menschheit, ist gemeint mit dieser Stadt Jerusalem, die vom Himmel her niederschwebt, denn die Erlösung ist ja von ihm gekommen, sie ist von ihm angenommen worden und er hat seine Herrlichkeit ihnen mitgeteilt. Wir haben es früher genannt, heilig machen die Gnade. Heute reden wir mehr in biblischen Ausdrücken und sagen, dass der Geist Gottes in die Menschen einströmt. Und wenn sie eine Ahnung haben, was Geist Gottes ist, das heißt, sie können keine haben, weil das alles jenseits unseres Begreifens liegt, aber eine Andeutung wenigstens von einer Ahnung können sie haben, dann müssten sie daraus den Schluss ziehen, dass also ein Mensch, dessen Seelenleben vom Geist Gottes durchwest ist, dass der Mensch von einer Würde, von einer Schönheit, von einem Gutsein, von einem Adel ist, ja, den wir nur ahnen können. Das ist also diese heilige Stadt. Was ich jetzt gesagt habe von dieser Schönheit und diesem Adel, das gibt schon im Irdischen, das sind die Heiligen. Aber hier ist halt schon die Vollendung geschildert und wie gesagt, da sind wir jenseits aller Vokabeln und aller Vorstellungen. Wenn Sie es genau wissen wollen, müssten Sie die Berufungsvision des Ezechiel nachlesen. Erstes Kapitel beim Propheten Ezechiel. Da wird die Herrlichkeit Gottes geschildert. Und das sind also eine ganze Reihe von Bildern, wo immer dasselbe wiederkehrt. Drei Elemente, nämlich Feuer, Gold und Juwelen. Und diese Kombination von Feuer, in dem das Gold geläutert wird und die Juwelen, die Saphire und Smaragde und die Diamanten und das alles, ist in einer grandiosen Kombination. Und am Schluss heißt es, so ungefähr schaute ich die Herrlichkeit Gottes. Also das Wort Herrlichkeit kann nur ganz andeutungsweise mit Symbolen irgendwie wiedergegeben werden. Und da hier hast du also diese Herrlichkeit Gottes, die an dieser Stadt Jerusalem nun sichtbar wird. Sie steigt vom Himmel her nieder im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Ihr Glanz glich einem überaus herrlichen Steine, dem kristallenen Jaspis. Das ist also der Diamant. Und jetzt kommt die Mauer. Ihre Mauer ist stark und hoch und hat 12 Tore, an den Toren 12 Engel und die Namen sind darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme Israels. Gegen Aufgang, also Osten, sind es 3 Tore, gegen Norden 3 Tore, gegen Süden 3 Tore, gegen Abend, gegen Westen 3 Tore. 12 Grundsteine hat die Mauer, darauf 12 Namen stehen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Also wie gesagt, immer wieder in Symbolen, eine Bildsprache. Die Mauer, das ist natürlich für die damaligen Begriffe von Stadt das Symbol für Sicherheit und für Geborgenheit. Das ist die Mauer, also die Stadt so kostbar macht. Am flachen Land bist du ja jedem Kerl ausgeliefert und den Räubern und den wilden Tieren und alles Mögliche in der Stadt bist du sicher und deswegen blüht in der Stadt alles. Die Stadt ist der Ort von Kultur, die Stadt ist der Ort des Kultes, wo die Tempel stehen, das ist alles in der Stadt. Die Stadt ist der Ort der Wohlhabenheit, des Luxus, das ist alles Stadt. Stadt ist damals ein rein positives Vokabel. Heute geht jeder am Freitag zum Mittag aus der Stadt weg, schaut, dass er weiterkommt und ist so möglichst lange sofort von der Stadt, nicht? Aber damals war es umgekehrt. Und da ist also die Mauer ist also nun Einheit, Festigkeit, Sicherheit dieser Stadt. Und Süden, Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Reiche Gottes zu Tische sitzen, aber die Kinder des Volkes Israel werden hinausgeworfen werden, also die Verweigerung des Volkes Israel gegen Christus ist dort. Aber da heißt es auch von Norden, Süden, Osten und Westen, also das ist die Gesamtheit der Völker. Diese Gesamtheit der Völker, die ich Ihnen letztes Mal sagte, beim Propheten Jesaja schon sehr ausführlich dargestellt wird. Und wenn es die Tore sind, diese Tore, das heißt, sie sind offen, also für alle. Letztlich, wie ich Ihnen früher sagte, in dem Konzilstext, wo von der abgestuften Zugehörigkeit zum Gottesvolk die Rede ist, sie strömen ununterbrochen, strömen sie von allen Seiten in diese Stadt hinein. Und deswegen tragen sie den Namen, diese 12 Tore, hat jedes einen Namen, die Namen der 12 Stämme Israels, weil alles, was da einströmt, ist nun das neue, endgültige Gottesvolk. Und dann ist von den Grundsteinen der Mauer die Rede, 12 Grundsteine, wieder die symbolische Zahl 12, 12 Stämme Israels, 12 Apostel, 12, 3 mal 4 ist die Zahl des Bundes, 3 ist die Gotteszahl, 4 ist die Zahl der Schöpfung, die 4 Himmelsrichtungen, und 3 mal 4 ist Vermählung Gottes mit der Schöpfung, deswegen ist 12 die Zahl des Bundes. Und zwar alter Bund, 12 Stämme Israels, neuer Bund, 12 Apostel. Und die 12 Grundsteine hat die Mauer, darauf 12 Namen stehen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und da haben wir nun die Tatsache, dass von der apostolischen Sukzession her, weil wir die apostolische Kirche sind, weil die apostolische Tradition nicht nur in der Glaubensverkündigung, sondern auch durch die Handauflegung, nicht? Das ist ja das Geheimnis, also der Priesterweihe, dass die Handauflegung, wie es uns in der Apostelgeschichte bezeugt wird, dass die Handauflegung immer weitergegeben hat, von den Aposteln her, die im Auftrag Christi, also die Weihe weitergegeben haben, das ist diese Tatsache, dass immer noch die apostolische Tradition diese Kirche trägt und daher ja, unerschütterlich ist. Das, was dann sehr ungeschickt am Ersten Vatikanischen Konzil als Unfehlbarkeit bezeichnet wurde, das ist nichts Neues, obwohl es damals also als neues Vokabel erstellt wurde am Ersten Vatikanischen Konzil. Nein, sondern dass den Aposteln übergeben ist, der Herr hat den Aposteln seine Kirche übergeben und hat ihnen dann die Zusicherung gegeben, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können. Und jetzt haben wir 2000 Jahre Kirchengeschichte, es sind die wüstesten Sachen passiert, auch von Vertretern der Kirche bis zu den Päpsten hinauf. Was ist an der Kirche geschehen? Gar nichts. Der Glaube ist unversehrt durch 2000 Jahre weitergetragen worden, trotz aller Irrlehrer, trotz aller Abfälle, trotz aller Krisen, trotz aller Auseinandersetzungen. Als ob da überhaupt nichts geschehen könnte. Deswegen sagt man ja heute in der Dogmatik auch nicht mehr Unfehlbarkeit, man sagt lieber Indefektibilität. Das ist ein bisschen ungeschickt zum Aussprechen, aber es ist sachlich besser. Indefektibilität, es kann kein Defekt passieren. An der Glaubens- und Gnadensubstanz der Kirche kann gar nichts passieren. Das ist die Garantie, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben. Das ist hier mit den Namen der 12 Apostel des Lammes, sie sind die Grundlagen der Mauer. Der mit mir redete, trug einen Messstab, ein goldenes Rohr, um Stadt und Tore und Mauer zu messen. Messen ist uns schon geläufig aus einem früheren Kapitel, messen ist Bezeichnung des Besitzes, so wie ein Besitzer, also abmisst, bis daher geht meine Grenze, da setze ich meinen Grenzstein herein, messen ist Zeichen des Besitzes. Einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt und die Mauer zu messen. Und jetzt kommen seltsame Maße. Als Viereck liegt sie da, die Stadt, ihre Länge ist gleich der Breite, Er maß sie mit dem Messstab, 12.000 Stadien, Länge, Breite und Höhe sind gleich. Wenn also ein geometrisches Objekt da ist, wo Länge, Breite und Höhe gleich sind, das kann ein Würfel sein oder eine Pyramide sein. Nicht also der Würfel, der Länge, Breite, Höhe gleich, und zwar 12.000 Stadien. Natürlich eine symbolische Zahl, aber wenn Sie es ausrechnen, ist es also eine astronomische Ziffer. Es sind 2.400 Kilometer, sind 12.000 Stadien. Ich habe es ausgemessen auf einer Karte. Wissen Sie, das ist ungefähr von Sizilien bis Dänemark, sind 2.400 Kilometer. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, ein Würfel, wo eine Seite, also diese 2.400 Kilometer, die andere Seite auch 2.400 und Höhe auch 2.400. Nicht? Also damit ist nur angedeutet, dass es hier um gigantische Ausmaße geht, dass dieses Gottesvolk, nicht also dieses Handvoll verlorene Häufchen von letzten Gläubigen ist, wie wir es aus den Gerichtsreden kennen. Bei den Gerichtsreden schaut es ja aus, als ob der Abfall also allgemein wäre. Und in Wirklichkeit ist im Laufe der Jahrtausende dieses Gottesvolk in einer unendlichen Grandiosität herangewachsen. Es ist also wahrscheinlich gemeint, dass der Würfel und nicht die Pyramide. Pyramide könnte ja auch, Länge, Breite, Höhe könnte ja auch gleich sein. Aber deswegen ist wahrscheinlich der Würfel gemeint, weil würfelförmig war das Allerheiligste im Tempel zu Jerusalem. Sie werden sich erinnern, dass also der Tempel die verschiedensten Räumlichkeiten gehabt hat, verschiedene Höfe, dann das Innere des Tempels, wo die Opferaltäre waren, und dann kam als letztes das sogenannte Allerheiligste, ein würfelförmiger Raum, wo die Bundeslade drin stand, mit also den Überresten aus der Zeit des Mose. Und dieser Raum, das sogenannte Allerheiligste, durfte nur einmal im Jahr und auch da nur vom Hohen Priester betreten werden. Und der Hohe Priester hat einmal im Jahr den betreten dürfen, das galt als die Wohnung Gottes. In dem Raum ist er zu Hause. Und deswegen also nur der Hohe Priester und nur einmal im Jahr und damit eine Schale von Opferblut, mit dem man die Wände besprengt, also der große Versöhnungstag. Und weil also nun das ganze Text davon handelt, die Vollendung besteht darin, dass Gott mit der Schöpfung eins wird, dass Gott mit den Menschen eins wird. Es ist Hochzeit, Hochzeit des Lammes. Und da ist also dieses Einswerden eben durch das Einssein Gottes mit seinem Volk im Tempel zu Jerusalem ist hier vorgebildet. Das ist also dieser Würfel. Und damit geht es von der Mauer weiter. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach menschlichem Maß, auch nach dem des Engels. Das ist also für uns heute nicht mehr zu eruieren, was mit dem Maß des Engels gemeint ist. Jedenfalls ist also von der Mauer gesagt 144 Ellen. Das ist sehr klein im Vergleich zu diesen riesigen Würfelmaßen. Es ist ungefähr 70 Meter sind diese 144 Ellen, aber es sind ja auch hier wieder symbolische Zahlen. Und jetzt wird die Mauer weiter geschildert, und zwar mit 12 Edelsteinen. Das Gefüge ihrer Mauer ist Jaspisstein, das ist der Diamant. Die Stadt selbst ist von lauter Gold so rein wie Glas. Die Fundamente der Stadtmauern prangen von allerlei Edelgestein. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Das sind 12 Edelsteine, die im 32. Kapitel des Exodus, also im zweiten Buch des Mose, geschildert werden. Aufgezählt werden als Schmuck der Brusttasche des Hohen Priesters. Der Hohe Priester hatte so eine Art Brustschild. Das war eine Tasche, wo das wäre zwei zu erklären, da waren Lose drin, die geworfen wurden, um den Willen Gottes zu erkunden. Und da diese Tasche war also aus ganz kostbarem Stoff und 12 Edelsteine, genau die da hier aufgezählt sind, und auf jedem der Edelsteine dann ein Name der 12 Stämme Israels. Und das ist hier das Gleiche, sodass also das priesterliche Element, diese ganze Vollendung, diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, die jetzt zur Hochzeit kommt, denn jetzt ist Hochzeit Gottes mit der Menschheit. Und diese heilige Stadt ist eine priesterliche Stadt. Das ist also aus der aus der Uniform, wenn man so sagen darf, des Hohen Priesters genommen, um zu zeigen, wie hat es geheißen im 5. Kapitel in der Apokalypse, wo wir um den Altar stehen, das geschlachtete und lebende Lamm, die Eucharistie, und wo die Kirche in dem jubelnden Dank auch den Satz hat, du hast uns zu Königen und zu Priestern gemacht. Priester sind die, die die Brücke bauen, die die Verbindung daherstellen zwischen Gott und uns. Wir sind hineingenommen in dein Werk. Die 12 Tore sind 12 Perlen, jedes von ihnen besteht aus einer einzigen Perle und die Straße der Stadt ist lauter Gold, durchsichtig wie Glas. Das will ich nicht weiter erklären, es genügt Ihnen, wenn Sie sehen, hier wird also alles an Bildern herangezogen, was irgendwie die einmalige Kostbarkeit dieser Braut und dieser Hochzeit und dieses Leuchtenden der Freude und der Seligkeit, die über dieser Hochzeit liegt. Der Schluss des Kapitels, einen Tempel sah ich nicht in ihr. Gott, der Herr, der Allherrscher und das Lamm ist ihr Tempel. Also es gibt keine Wohnung Gottes mehr, weil Gott und die Menschheit eins geworden sind. Die Menschheit ist in Gott und Gott ist in der Menschheit. Die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes leuchtet ihr und das Lamm ist ihr Licht. Und jetzt kommt etwas, was mich immer sehr berührt. Vers 24, die Völker werden in ihrem Lichte wandeln, die Könige der Erde ihren Glanz zu ihr tragen. An keinem Tag werden ihre Tore sich schließen, denn Nacht wird es dort nicht geben. Die Herrlichkeit und die Ehre der Völker wird hineingetragen werden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch manchmal so gegangen ist, dass Sie es unendlich bedauert haben, dass Sie nur einen winzigen Bruchteil dessen lesen, studieren, anschauen, erfahren konnten, was Sie interessiert hätte. Ich hätte also gern sicher das Hundertfache an Büchern gelesen, wie ich es konnte. Ich hätte gern so und so vieles gewusst, studiert, gekonnt, gelernt, unzähliges. Also das, man muss froh sein, wenn man einen winzigen Ausschnitt dessen, also das Menschenleben hat sehr enge Grenzen. Und nun weiß man, dass man also vielleicht 999 Promille versandt hat. Ein Promille von dem, was man vom Leben gewinnen konnte, hat man also realisiert. Und dann ist mir der Satz also untergekommen, dass alles, was im Laufe der Jahrtausende an echten Werten erarbeitet worden ist, dass nichts vergeht. Nichts. Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln in der Stadt, die Könige der Erde ihren Glanz zu ihr tragen, die Herrlichkeit und die Ehre der Völker wird hineingetragen werden. Und da kommst du also auf alles das, was an großem, erhabenem, schönen, gültigen, wahren im Laufe der Jahrtausende, der Jahrmillionen auf dieser Erde irgendwie gedacht, gesagt, gewirkt worden ist. Wenn Sie einmal in einem Bildband sich anschauen, diese untergegangenen Kulturen, diese Inka-Kulturen, die Azteken oder diese seltsamen, riesigen und grandiosen Tempel in Südostasien, in Vietnam und in Kambodscha und wie diese Staaten dort heißen, das alles ganz im Dschungel und ganz längst im Zerfall, aber muss von einer unerhörten Grandiosität gewesen sein. Nicht also so eine Andeutung, wie vieles von der Ehre der Völker und wie vieles von der Größe des Menschen und wie vieles von der Kraft seines Geistes und seines Herzens im Laufe dieser Jahrmillionen erarbeitet und entstanden ist. Und das alles, es geht nichts verloren. Die Völker, die Herrlichkeit und die Ehre der Völker wird hineingetragen werden, aber nichts Unreines wird in sie eingehen. Niemand, der Gräuel und Lüge verübt, nur wer im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Wie haben wir begonnen? Wir haben begonnen mit Eichendorff. Mich brennt es in meinen Reiseschuhen von diesem seltsamen Spiel, an dem wir alle beteiligt sind, alle irgendeine kleine Statistenrolle haben. Wo es am Schluss heißt, und keiner kennt den letzten Akt von allen, die da spielen, nur der da drum schlägt den Takt, weiß, wo das hin will zielen. Es könnte nun sein, dass Sie vielleicht doch ein bisschen ahnen, wie das mit dem letzten Akt ist. Keiner kennt den letzten Akt, vielleicht kennen wir ihn nun doch wenigstens ein bisschen. Nehmen wir noch drei Strophen vom Lied 555.
Du erleuchtest alles gar, was jetzt ist und kommt und war. Voller Pracht wird die Nacht, weil dein Glanz sie angelacht.
Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Thank you.
ein Thron stand da im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß war gleich anzusehen wie der Stein das ist unser und eine Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Dem Thron gingen aus Blitze, Donner und Stimmen. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten um den Thron. Es sind die sieben Geister Gottes.
Thank you.
nahm sich Älteste, viele nieder und legten ihre Kronen auf den Thron und sprachen:
Herr, du bist würdig, bist würdig zu nehmen, weil dein Preis Ehre und Macht. Du bist würdig zu nehmen, Preis Ehre und Macht. Herr, du bist würdig.
als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die Ältesten nieder vor das Lamm und hatten ein jeglicher Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Diese sind die Gebete der Heiligen. Und ich hörte die Stimmen, viele Engel und ihre Zahl war viel, tausend mal tausend und sprachen und sahen. Thank you.
Thank you.